Aufarbeitung ist für mich das unbedingte Gebot der Stunde. Diese ganze krude Corona-Zeit mit ihren totalitären Auswüchsen und ihrer Neudefinition von Medizin und Wissenschaft muss aufgeklärt werden. Nicht nur, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, sondern vor allem, damit sowas nie wieder passiert, mit womöglich kompletter Aufgabe von Freiheit und demokratischen Strukturen. Nicht wirklich auszuschließen. Und deshalb müssen alle Fakten auf den Tisch. Immer wieder. Steter Tropfen. Meine zwei Gäste, die kämpfen für ein Revival der echten Wissenschaft und berichten von Unfassbarem, über das bislang wenig gesprochen wurde. Über verordnete Gewalt gegen werdende Mütter. Jetzt den Punkt, Preradovic. Hallo Dr. Christine Werstedt und Professor Dr. Gerald Düker. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank von mir auch für die Einladung.
Sehr gerne. Ich stelle euch kurz vor. Christine, du bist Hebamme und Dozentin für Gesundheitsfachberufe, tätig vor allem in der Fort- und Weiterbildung von Hebammen. Du hast an der Uni Wittenherdecke promoviert und als Vertretungsprofessorin an der Hochschule Fulda gearbeitet. Gerald, du lehrst organische Chemie an der Ruhr-Uni Bochum und wir hatten ja schon zwei Gespräche, weil du zusammen mit anderen Professorenkollegen aus dem deutschsprachigen Raum wichtige Fragen an BioNTech und das Paul-Ehrlich-Institut gestellt hast. Antworten gab es da wenige, wie wir wissen. Und wir haben auch schon über die dänische Studie gesprochen, die belegt, dass es sehr unterschiedliche Chargen der sogenannten Covid-Impfung gegeben hat. Heute seid ihr beide zusammen hier, weil ihr mit 11 anderen Kollegen aus Naturwissenschaften über Medizin bis hin zu Geisteswissenschaften für den Sammelband Die verlorene Wissenschaft, Versuch einer Katharsis nach Corona, Essays geschrieben habt. Gerald, ganz kurz, warum jetzt dieses Buch?
In dem Buch geht es um Fehlentwicklungen beim Umgang mit Wissenschaft und auch bei der Wahrnehmung von Wissenschaft. Und man kann feststellen, das hat Auswirkungen, direkte Auswirkungen auf die Lebensumstände der Menschen. Und darum soll es ja heute auch in diesem Gespräch gehen.
Auf jeden Fall, nämlich, bevor wir weiter über die verlorene Wissenschaft reden, Christine, in deinem Beitrag habe ich für mich ungeheuerliche Dinge über gebärende Frauen und Schwangere gelesen. Du schreibst, Frauen wurden gezwungen, während der Geburt Masken zu tragen. Wie hat man das gemacht, wenn eine Frau das jetzt nicht wollte oder konnte?
Also ich habe zu diesem Zeitpunkt selber nicht mehr im Kreißsaal gearbeitet, jedoch in der Nachbetreuung von Frauen Berichte von den betroffenen Frauen bekommen, auch von Kolleginnen. Das ging von subtilen Gewaltformen, die zu Angst führten, zum Beispiel nicht mehr adäquat betreut zu werden, bis hin zu offenen Drohungen, wie beispielsweise keine Periduralanästhesie zu legen, den Partner der Klinik zu verweisen, so wenig Zeit wie möglich bei der Frau zu verbringen, um sich und hypothetisch andere zu schützen, bis hin zu, dass Frauen, die es nicht mehr aushielten, sich die Maske abgenommen haben am Ende der Geburt, ihnen einfach die Maske mit physischer Gewalt wieder aufs Gesicht gesetzt wurden. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ob sich solche Leute Gedanken über ihr Handeln machten.
Ja, was bedeutet das denn für Mutter und Kind, wenn die Frau während der Geburt nicht richtig atmen kann?
Naja, zum einen ist die Behinderung einer freien Atmung extrem unangenehm, da diese instinktiv während der Wehen intensiv und vertieft wird. Und zum anderen ist es sowohl wissenschaftlich messbar und bekannt, als auch eine Binsenweisheit, für deren Wissen man weder lesen noch schreiben noch googeln können muss, dass die Versorgung des Kindes unter der Geburt wesentlich durch einen freien Gasaustausch, durch die mütterliche Atmung beeinflusst wird. Eine entsprechende Behinderung kann zu kindlicher Sauerstoffunterversorgung und damit zu den gefürchteten Azidosen mit Gehirnschäden führen. Es war immer auch schon lange vor Zeiten strukturierter Wissenschaft ein klares Wissen darum, dass ein Kind unter der Geburt über die mütterliche Atmung versorgt werden muss und dass das der Zeitpunkt im Leben ist, wo das eines der allerwichtigsten Grundsätze ist. Ne?
Nach welcher Evidenz wurde dann überhaupt so gehandelt?
Nach überhaupt gar keiner, ne? Sondern gegen die bereits bekannte Evidenz. Es gab ja sogar Studien dazu. Und zwar aus dem Arbeitskontext, ne? Arbeitsschutzkontext. Damit handelte es sich um eine bewusst evidenzwidrige, rein politische Entscheidung. Es gab bereits Studien zur Sauerstoffversorgung von Schwangeren unter Maskentragen, und zwar bei leichter bis mäßiger Belastung bis hin zu circa einer Stunde Maskentragen. Da zeigten sich bereits bei Kurzexposition ungünstige Verlagerungen der Blutgasverhältnisse, warum man überhaupt keine Langzeit, also Studien mit längeren Zeiträumen wie 12 Stunden oder sonst was gemacht hat. Ne? Also Studien über längere Zeiträume gab es nicht. Und eine Geburt ist in den wenigsten Fällen eine leichte Belastung oder innerhalb einer Stunde geschafft. Das heißt, man hatte Evidenz zu schädigender Wirkung unter leichter Belastung und trotzdem den Zwang bei Langzeitbelastung ohne jede Obergrenze eingeführt. Also wenn die Frau tagelang in der Klinik war, zum Beispiel bei einer Geburtseinleitung, ja, dann musste sie die ganze Zeit die Maske tragen.
Das ist völlig...
Ja, in einigen Bundesländern, insbesondere Bayern, sogar diese FFP2-Masken. Also das Nicht-Schadensprinzip schien irgendwie ersetzt durch möglichst viel erschlagen, um das Schädliche wenigstens irgendwie mit zu erwischen, und dass die Frauen ihr Wohlbefinden sollten im Zentrum der Geburtshilfe stehen. Also das ist hinreichend bekannt, dass diese Komponente eine hohe Evidenz hat hinsichtlich eines positiven geburtshilflichen Outcomes und dass negativer Stress sich entsprechend aufs Outcome auswirkt. Also damit wird ganz klar das Nicht-Schadensprinzip gravierend verletzt.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, Politik und Wissenschaft hatte da viel miteinander zu tun. Gerald, in deinem Essay in dem Buch geht es um die Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft. Und wir haben das ja gehört, in der gesamten Corona-Zeit hieß es, die Wissenschaft sagt oder die Mehrheit der Wissenschaftler sind sich einig. Gibt es das in der echten Wissenschaft überhaupt, Mehrheitsmeinung?
Also der Kernpunkt ist, in der Wissenschaft ist die Mehrheitsmeinung völlig ohne Bedeutung. Denn in der Wissenschaft geht es um den ergebnisoffenen und vor allem vorurteilsfreien Erkenntnisgewinn. Ein hoher Prozentsatz oder eine große Anzahl von Personen, die die gleiche Meinung haben, machen aus der Meinung noch kein Wissen. Deshalb gibt es ja schließlich auch kein Parlament der Wissenschaftler, die über die Wahrheit abstimmen. Ein solches Parlament wäre eine geradezu groteske Vorstellung. Interessanterweise kommt es in den Naturwissenschaften sogar darauf an, ja, man hofft darauf, dass eine Erkenntnis auftaucht, die dem widerspricht, was man zuvor all die Jahre geglaubt hat oder sogar Jahrhunderte geglaubt hat. Denn genau das öffnet dann Türen für bahnbrechenden Fortschritt. Ein Beispiel dazu aus dem 20. Jahrhundert für einen solchen Durchbruch war die Quantenmechanik. Und jetzt mag sich mancher Zuschauer denken, na und, was habe ich denn davon? Naja, eine ganze Menge, zum Beispiel in der Medizin die MRT-Untersuchungen oder das Laserlicht mit zahlreichen praktischen Anwendungen, praktisch überall. Ja, wir denken nur nicht mehr daran, im CD-Spieler, an der Supermarktkasse. All das entstammt zweckfreier Forschung außerhalb von irgendwelchen modernen Förderprogrammen. Und wichtig ist auch zu bemerken, auch die Quantenmechanik war anfangs umstritten, wie jede große Entdeckung. Da galt dann die alte Regel, außerordentliche Behauptungen verlangen nach außerordentlichen Beweisen. Die Beweise wurden damals auch zuhauf geliefert und insofern gab es nie auch ein Bestreben, eine Mehrheitsmeinung zu eruieren durch eine Abstimmung. Ja, also wir können uns merken, sobald in der Wissenschaft von der Mehrheitsmeinung die Rede ist, sind immer politische Interessen im Spiel. Ja, in der Impfkampagne zu Corona hieß es immer, Volk der Wissenschaft, heißt übersetzt, stellt keine Fragen und macht, was gewünscht wird. Genau das ist nicht Wissenschaft, sondern das Vortäuschen von Wissenschaftlichkeit für Propagandazwecke. Die RKI-Files, die jetzt neu aufgetaucht waren und viel im Gespräch waren, ja, die beweisen, dass das Vortäuschen von Wissenschaftlichkeit Absicht war.
Ja, die RKI-Files zeigen das ganz deutlich. Gab es sowas denn, also diese abweichenden Meinungen unterdrücken von solchen Behörden, dass es keine offene Diskussion gab? Gab es das auch schon vor Corona häufig?
Das wissen wir ganz einfach nicht. Mag sein, dass es auch Ähnliches gegeben hat, damals so um 2011 mit der Schweinegrippe-Epidemie. Aber da wurden ja keine Files freigeklagt. Nur jetzt wissen wir es ganz eindeutig. Beispiele kurz für die Zuhörer genannt. Der ominöse R-Wert gleich zu Beginn. Da haben in dem Krisenstab die RKI-Wissenschaftler nachgefragt, wieso wird beim R-Wert, werden da zwei Stellen hinterm Komma angegeben? Und die Antwort war, naja, damit es wissenschaftlich aussehen soll. Das hilft, die Bevölkerung zu überzeugen. Ja, zwei Stellen hinterm Komma heißt, ja, wir wissen alles ganz, ganz genau.
Aha, die Bevölkerung überzeugen.
Die Inzidenzwerte, wir erinnern uns noch, jeden Tag, ja, wurden die gemeldet wie die zu erwartende Tagestemperatur. Und dabei sind die Inzidenzwerte ganz stark abhängig von der Anzahl der Messungen, von den Tests. Und die haben im Laufe der Zeit zugenommen. Und ein besonders krasser Punkt in den RKI-Files, das ist die Diskussion um einen Grenzwert von 35 bei der Inzidenz. Da haben die RKI-Wissenschaftler gefragt, ja, wo kommt denn dieser Grenzwert her? Was ist die Basis dafür? Und es steht in den RKI-Files drin, es ist das Ergebnis eines Gesprächs zweier Minister.
Ja, da haben wir es wieder. Ja, genau. Und mit dieser Mehrheitsmeinung wurde ja extrem Politik gemacht. Dabei ist die Geschichte ja voll von Irrtümern von Mehrheitsmeinungen. Mir fallen da ja immer Galileo und Kopernikus ein. Hast du noch ein Beispiel aus jüngerer Geschichte?
Ja, lass mich bitte zwei Beispiele nennen, weil die beide auch eben also für die weitere Diskussion vielleicht wichtig sind. Das eine ist der Lysenkoismus. Der Lysenkoismus, das war während der Stalin-Ära in der Sowjetunion eine pseudowissenschaftliche Staatsdoktrin. Man glaubte, die Genetik quasi austricksen zu können, indem man Pflanzensamen unter ungünstigen Bedingungen aussetzte, sie quasi trainierte, Kälte und Trockenheit zum Beispiel, und glaubte, dass die späteren Pflanzen dann ebenfalls besser mit ungünstiger Witterung klarkämen. Das funktionierte natürlich nicht. Diese Art von Pflanzenzucht ging total schief. Hungersnöte waren die Folgen. Trotzdem hielt sich der Lysenkoismus über 30 Jahre, denn Kritik daran war mitunter lebensgefährlich. Man verlor nicht nur seinen Job, seine Reputation innerhalb des Systems, sondern konnte auch im Gulag enden. Und dann, was mehr bekannt ist, die Challenger-Katastrophe von 1986. Da gab es sogar zuvor eine Abstimmung. Und zwar irgendwo in der Größenordnung 30 Techniker und Wissenschaftler kamen zusammen und es ging darum, können wir den Staat freigeben, obwohl ja Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten waren. Und zwei der anwesenden Techniker und Wissenschaftler haben gesagt, nein, das können wir nicht, weil bestimmte Materialien waren nicht ausgelegt unterhalb eben des Gefrierpunktes. Wie sich später herausstellte, war das ja auch das Problem, dass bestimmte Dichtungsringe halt porös geworden sind. Und obwohl da zwei gewarnt hatten, wurde der Staat freigegeben. Ja, was war jetzt das politische Interesse daran, der politische Druck damals? Ja, zu diesem Flug sollte zum ersten Mal eine Lehrerin aus dem Weltall Unterrichtsstunden geben. Und im ganzen Land, so hatte man sich das gedacht, sollten dann die Schüler zuhören. Und da war natürlich terminlich alles organisiert gewesen. Und dann war da wohl die Meinung, nee, das können wir doch jetzt nicht aufschieben. Es wird schon alles gut gehen. Ja? Was vielleicht auch noch wichtig ist, diese beiden Wissenschaftler und Techniker, die hatten große Probleme, denn, sie wurden nicht beglückwünscht danach, Mensch, ihr habt es ja vorher gesagt. Nein, die gerieten gewaltig unter Druck, weil sie waren halt der lebende Beweis, dass man es hätte besser wissen können.
Kennen wir von uns ja auch. Mehrheitsmeinung hin oder her, Christine, die Entscheider in den Krankenhäusern, also die Ärzte, die Hebammen und auch das Pflegepersonal, die wissen doch, dass sie gegen ihr eigenes Wissen handeln, wenn sie so handeln und auch gegen alle ethischen Grundsätze. Warum, denkst du, war das plötzlich nicht mehr wichtig?
Also zum einen war es natürlich nicht für alle nicht mehr wichtig, aber für die, die so handeln, individuell oder auch kollektiv, die haben vermutlich ethische Grundsätze zum einen nie tief verinnerlicht, sondern eher angenommen, also äußerlich, was gerade so en vogue war. Und wenn ethische Überlegungen gerade en vogue waren, dann ist man eben auf dieser Welle auch mitgeschwommen, weshalb es dann auch nicht so schwierig war, das wieder zu ändern. Echte Werte würde man doch nicht so einfach über Bord werfen, also ohne Reflexion, nur weil sich die offizielle Linie ad hoc gerade ändert. Und hinsichtlich der professionellen Expertise einfach nochmal zurücktreten, nachdem dieses Notfallgefühl gar nicht mehr rechtfertigungsfähig war. Nochmal zurücktreten, überlegen, was ist meine Erfahrung, was ist die professionelle Expertise? Das ist ein Teil der evidenzbasierten Medizin. Dann dieser zweite Teil, die Forderung nach Evidenz, total erstaunlich, wie rasch die Forderung nach Evidenz, also dem, dass sich Interventionen gegenüber der Nichtintervention als nutzbringend beweisen müssen, wie schnell die verstummte und einer machtbasierten Medizin Platz machte, also wieder dieser eminenzbasierten Medizin, bei der man dachte, man hat, über die war man längst hinweg sozusagen. Also ein totaler Rückschritt. Und der dritte Punkt, die sogenannte Patientenpräferenz, die ist auch ganz klar eine der Säulen der evidenzbasierten Medizin. Wurde die denn überhaupt noch abgefragt? Da sind wir in diesem ethischen Bereich, ne? Wenn wir uns darüber hinwegsetzen, über die sogenannte Patientenpräferenz.
Ja, sind denn eigentlich Fälle bekannt, in denen diese Maßnahmen Mutter und oder Kind geschädigt haben?
Also in der Kausalität erstmal definiere natürlich Schaden, ne? Du hast ja verschiedene einzelne Parameter, die du als Schaden definieren kannst. Es reicht aber zunächst mal von meinen Begriffen auch aus, wenn der einmalige Zeitpunkt der Geburt, der nie wiederzuholen ist, so beeinträchtigt wird, allein schon psychisch beeinträchtigt wird. Und von den erwähnten möglichen Schäden, die durch ein Missverhältnis in der Sauerstoffversorgung, also in der Missverhältnis der Blutgasse der Mutter und dann auch des Kindes entstehen können, mal abgesehen. Da hat man dann aber teilweise so argumentiert, na ja, dann wären die Herztöne schlecht, dann machen wir halt eher mal früher einen Kaiserschnitt, anstelle davon abzusehen, die Maske abzunehmen, weil das wäre ja gefährlicher. Also die Frage ist, haben wir hier auch unnötige operative Eingriffe, Sektion ist generiert durch solche Dinge. Und dann ist das Kind geboren und der erste Blick auf alle Menschen so reduziert. Man weiß, wenn das Kind geboren ist, es möchte die volle Mimik der Eltern und dieser gesamten Menschen erfassen. Ne? Jetzt ist hier überhaupt keine gesamte Mimik zu erkennen. Und noch schlimmer, wenn das Kind nicht nach 2 Tagen mit den Eltern nach Hause geht, sondern vielleicht auf der Intensivstation ist. Wochen und Monate lang nur diese Kommunikation auf der mimischen Ebene. Was macht es mit dem Kind? Und zwar ohne, dass hierdurch jemals ein Nutzen nachweisbar gemacht werden konnte. Also damit ist auch überhaupt nicht bekannt, wie viele Menschen muss ich schädigen, um auch nur eine einzige Erkrankung zu verhindern, geschweige denn einen Todesfall. Sprich, das war alles lediglich eine Hypothese ohne Nachweis. Und dennoch per ordre auf alle angewandt, was insbesondere bei Schwangeren und Kindern unvertretbar ist, dass sie so ein Opfer bringen sollen, um eventuell andere zu schützen. Sowas widerspricht auf eklatante Weise dem Anspruch der evidenzbasierten Medizin, die fordert, dass Hypothesen zuerst geprüft und bewiesen werden müssen, ehe sie in Empfehlungen gegossen werden. In Empfehlungen. Von Verordnungen ist bei Sackett und Strauß nicht einmal bei bewiesenem Nutzen die Rede. Also dieses Aufoktroyieren hat ohnehin nichts mit evidenzbasierter Medizin zu tun. Ist aber diese Schwelle einmal nicht überschritten, also noch nicht mal der Nachweis eines Nutzens, dann erübrigt sich sogar eine Empfehlung von Verordnungen mal ganz weit abzusehen.
Ja.
Da gibt es auch noch den Aspekt, der jenseits von Nutzen und Schaden von Maßnahmen aller Art übergeordnet ist. Egal, ob was de facto oder vorgeblich nützt oder schadet. Ich darf mich nicht über die noch gesetzlich verankerte Patientenautonomie hinwegsetzen. Wenn diese rote Linie eingerissen ist, dass der Mensch über das bestimmen darf, was mit ihm selbst passiert, mit seinem Körper passiert, dann ist das Tor offen, um alles einzuführen und durchzusetzen, was irgendjemand aus einer Machtposition heraus als nutzbringend oder schädlich definiert, nicht mal nachweisen muss, einfach definiert. Und sowas ist Gewalt. Es
Ja.
gibt Situationen, in denen diese Autonomie anderen Menschen Schaden bringen kann. Diese jedoch als beliebtes Argument zu verwenden, um die Autonomie abzuschaffen, ist in vielerlei Hinsicht völlig katastrophal. Dieser Punkt, die Hoheit über das eigene Selbst, das eigene Leben, ist eine der bedeutendsten zivilisatorischen Errungenschaften. Eine, die es natürlich denen schwer macht, die Macht haben. Und deshalb ist auch nicht verwunderlich, dass man um diese Errungenschaft immer kämpfen muss, wenn sie nicht verloren gehen soll.
Ja, vor allem dieses Tabu, dieses große Tabu, ist jetzt gebrochen worden. Das ist natürlich auch für die Zukunft nicht so angenehm. Oder ich stelle mir das auch möglicherweise ein bisschen bedrohlich vor. Und jetzt soll aber über all diese Geschichten, die halt so gelaufen sind, der Mantel des Schweigens gedeckt werden. Und Gerald, erstaunlich ist ja auch, wie viele verbotene Fragen es in der Zeit gab oder auch inzwischen gibt. Ja, zum Beispiel die Frage auch nach Evidenz. Das ist doch das Gegenteil von Wissenschaft. Also, und Wissenschaftler, die diese Fragen gestellt haben, die wurden diffamiert und rausgeschmissen. Da gibt es ja jede Menge Beispiele. Sind das deiner Ansicht nach schon totalitäre Strukturen?
Vielleicht Ansätze. Wir sind noch nicht so weit, wie wir es vom Lysenkoismus kennen. So,
wir sind noch nicht bei Stalin, meinst du?
Richtig. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ja, aber wichtig ist doch ganz einfach, dass wir die Kurve kriegen zu einer kritischen und ehrlichen Aufarbeitung der Corona-Zeit und zu einer Neubewertung, sowohl juristisch als auch wissenschaftlich. Also selbst Pfizer, der Hersteller von Comirnaty, ist ja zu einer Neubewertung gekommen. Das kann man schließlich nachlesen in der Produktbeschreibung auf Seite 4 zu Myokarditis. Dort steht, es sind auch Todesfälle, vor allem bei jungen Männern, beobachtet worden. Also man kann schon sagen, diese Art von Impfungen, so wird es ja noch genannt, können potenziell tödlich sein. Und dass wir brauchen diese Neubewertung, damit diese Entwicklung nicht noch weiter in die falsche Richtung geht. Stellen wir uns einfach mal vor, die Standard-Kinderimpfungen werden alle umgestellt auf mRNA-Technologie. Die mRNA-Technologie ist ja mit dem Nobelpreis gekrönt worden. Wird das alles umgestellt? Was bedeutet das letzten Endes? Wir müssen uns klar sein, Impfung, das als Impfung zu bezeichnen, hat etwas mit Marketing zu tun. Klingt halt besser als prophylaktische Gentherapie, wie es in der Anfangsphase bezeichnet worden ist. Und es ist doch eine Horrorvorstellung, dass gerade Kleinkinder mehrfach mit prophylaktischer Gentherapie behandelt werden.
Ja.
Also sowas muss unbedingt verhindert und gestoppt werden.
Ja, das war ja auch so ein Irrsinn. Also jetzt Krebs soll ja auch mit mRNA-Technologie behandelt werden künftig. Also das.
Wenn das funktionieren würde, man kann durchaus bei einer Hochrisikoerkrankung eine Behandlung mit einem höheren Risiko einsetzen. Ja, wenn sie denn wirklich helfen würde. Und dafür müsste man dann die Beweise haben. Da sind wir wieder bei diesem Punkt. Außerordentliche Behauptungen verlangen nach außerordentlichen Beweisen.
Und die gibt es bislang nicht. Wenn wir jetzt schon bei der Impfung sind, Christine, was ja auch so ein Irrsinn war, dass diese sogenannte Impfung, wie ich sie gerne nenne, den Schwangeren empfohlen und aufgedrängt wurde. Und selbst die STIKO, ja, also die Ständige Impfkommission, hat das getan, hat die also empfohlen, obwohl sie selber aufgeschrieben hat, dass es keine Datengrundlage dafür gibt. Das ist aber auch schon so ein absoluter Irrsinn dieser Zeit. Welche Folge hatte die Spritze für die Schwangeren?
Ja, also auch da ist ja die Frage, zum einen Kausalitäten lassen sich nie pauschal belegen im Sinne von, die Schwangere hatte die Impfung in der Schwangerschaft, das ist passiert, also war es auf die Impfung zurückzuführen. Zum einen war die nicht nur dieser Sache ausgesetzt, sondern vielleicht auch anderen Sachen. Aber klar ist, dass für eine derartige Empfehlung keinerlei Datengrundlage geschaffen wurde, um zu empfehlen, dass Schwangere eine neue Therapie bekommen können. Egal was, muss ich die Datengrundlage dafür schaffen, dass der Benefit für die Schwangere, nicht zum Schutz anderer Leute, das ist ohnehin tabu in dem Fall, für die Schwangere und ihr Kind eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit eines Nutzens als eines Schadens hat. Und das wäre allein zeitlich innerhalb einer solchen Timeline nicht möglich gewesen, denn dieses Teleskopieren ersetzt nicht alles. Ich kann auch keine Schwangerschaft runter teleskopieren auf 3 Monate oder was weiß ich, ne? Und es gibt einfach im zeitlichen Zusammenhang reichlich Berichte verstärkter postpartaler Blutungen, die nicht wie zum Beispiel sonst in der Regel durch Kontraktionsmittel gestoppt werden konnten, also eher Hinweis auf Gerinnungsstörungen, Fehlgeburten, Plazenta-Auffälligkeiten, Nabelschnur-Fehlbildungen und so weiter. Und diesen Korrelationen hätte man durch eine sorgfältige Datenerfassung nachgehen müssen, anstelle sie gar nicht erfassen zu lassen und kategorisch Zusammenhänge auszuschließen. Also es gibt genug Menschen, die ich kenne, die in der Klinik arbeiten und gearbeitet haben, die gesagt haben, wenn sie so etwas dokumentiert haben, dann wurde es bei der nächsthöheren Stelle wieder rausgestrichen, damit dieser Verdacht nicht nach außen kommt. Man hat verboten, die Datenerhebung sauber zu machen. Und es kommt deshalb dazu, dass bei diesem im Vorfeld keine richtige Datenerhebung, keine richtige Datengrundlage schaffen und dann bei dem anschließenden de facto in vivo Großexperiment eine systematische Erfassung von Daten nicht durchgeführt, verhindert wurde. Die nötigen Kohortenstudien hätte man machen können. Man hätte ja genug Leute gehabt, um die Kohortenstudien zu begleiten. Und es drängt doch den Verdacht ganz klar auf, dass man deren Ergebnisse nicht haben wollte. Zum Beispiel, man hätte alle Plazenten systematisch untersuchen können nach Gruppen mit und ohne Impfung und sowohl innerhalb dieser Gruppen wieder mit und ohne Infektion. Dann hätte ich schon mal 4 Gruppen gehabt mit sehr vielen Teilnehmerinnen, bei denen ich hätte schauen können, haben wir hier zum Beispiel irgendwelche Gefäßveränderungen und dies und das. Das hat man einfach nicht gemacht. Und Menschen, die entsprechende Datenerfassung forderten, um zumindest Korrelationen erfassen zu können, die wurden eingeschüchtert. Das wurde durch eben Vorgesetzte verhindert. Zusammenhänge wurden explizit ausgeschlossen, ohne jemals Beweise geführt zu haben. Ich kann in der Wissenschaft nicht sagen, ich habe etwas ausgeschlossen, indem ich verbiete, danach zu fragen. Ne? Warum sind Fragen verboten, wenn keine Angst vor den Ergebnissen herrscht? Und worin gründet eine entsprechende Angst, wenn Forschung bedeutet, ergebnisoffen alles fragen zu können? Ich kann Zusammenhänge nie ausschließen, wenn ich die hierfür nötigen Fragen, egal aus welchen Gründen auch immer, unterbinde. Eine solche Vorgehensweise widerspricht dem wissenschaftlichen Gedanken zutiefst. Das ist wieder mal ein Zurück zu Eminenzbasis statt Evidenzbasis. Dazu, dass Macht definieren darf, anstelle beweisen zu müssen.
Richtig. Und das, ich meine, die Geburtenrate ist ja auch stark gesunken. Daran sind ja auch alle möglichen Dinge schuld, bis zum Klimawandel. Nur diese Spritze darf nicht angesprochen werden. Gerald, gibt es denn andere Länder, in denen Wissenschaft noch ehrlicher betrieben wird als in Deutschland, wo ordentlich oder zumindest ordentlicher Daten erfasst wurden, wo es auch einen Willen gab oder gibt, richtig aufzuarbeiten?
Also schwierig zu sagen. Diese Geschichte hat ja die ganze Welt erfasst. Ich will jetzt nicht sagen, dass das also hier, wer weiß, wie koordiniert war, aber es hat ja vorher auch Übungen in diese Richtung gegeben. Das werden andere besser wissen. Ja? Interessant ist natürlich die Frage, warum wurden diese Daten nicht erhoben? Ja, und ich sehe noch eine gewisse Hoffnung bei den vielen Schwärzungen in den RKI-Files, dass wenn die einmal freigegeben sind und das wird früher oder später kommen, dass wir da über so etwas mehr erfahren, welcher Einfluss dafür gesorgt hat, dass bestimmte Untersuchungen Datenerfassung nicht gemacht worden ist.
Mhm. Christine, ich möchte noch mal einmal zurück zu dieser Behandlung in dieser Zeit von Schwangeren und Frauen, die in der Zeit ihre Kinder bekommen haben. Da war ja auch ein ganz großer Stress, einen positiven Test zu haben. Ne? Wenn man in die Klinik kam oder kurz vorher oder während der Geburt. Was ist diesen Frauen passiert, die dann einen positiven Test hatten, der ja im Ende nichts ausgesagt hat über eine mögliche Krankheit?
Naja, der hat im Endeffekt, hat dieser Druck, diesen Test machen zu müssen, und er muss auf alle Fälle negativ sein. Ansonsten habe ich mit Konsequenzen unter der Geburt zu rechnen. Das macht ja einen totalen De-Stress. Und dieser De-Stress, dieser negative Stress in der Schwangerschaft durch einen erhöhten Cortisolspiegel, der ist nachgewiesenermaßen schädlich. Es ist quasi so eine Art Prüfungssituation, bei der man das erwünschte Ergebnis in dem Fall am wahrscheinlichsten durch eine komplette Isolation erreichen kann. Wer das freiwillig machte, war zumindest durch eine in Relation zum realen Risiko überblähte Angst vor Erkrankung beeinflusst. Das ist auch nicht günstig. Und wer es ohne freiwillig machte, aus Angst in der Klinik wie aussätzig behandelt zu werden, von völlig vermummten Menschen betreut zu werden, dann auch noch mehr gedrängt zu werden, unbedingt die Maske aufzuhaben. Die Partner durften in dem Fall in der Regel auch nicht mit, denn das macht total Sinn. Die Frau hat einen positiven Test. Die ist diejenige, die am meisten schnauft und atmet bei der Geburt. Aber der Mann, der wird dann mit rausgeschmissen und der braucht sich dann auch gar nicht testen, nur weil die Frau einen positiven Test hat. So, puh, also wenn man das alles hatte und dann noch eine Klinik hatte, die sagte, also hören Sie mal, wenn Sie jetzt einen positiven Test haben, das ist so aufwendig für uns, das können wir als kleine Klinik gar nicht so gut leisten. Schauen Sie bitte, dass Sie in die Uniklinik gehen und die dann rumsuchen müssten, wer nimmt mich noch auf?
Die mussten kurz vor der Geburt mit einem positiven Test
Teilweise
sich eine
ja.
andere Klinik suchen.
Genau, weil die Kliniken teilweise sagten, wir sind völlig überfordert, weil das kannst du ja vorstellen. Die Vermummung, den Kreißsaal nachher wieder irgendwie hier komplett durchreinigen und so weiter. Und das ist ja natürlich dieser extreme Aufwand, den wollten die dann teilweise nicht haben. Und dann haben sie teilweise versucht, den Frauen zu sagen, nee, also das ist jetzt nicht erwünscht. Wenn der Test positiv ist, dann schaut es, dass er woanders hinkommt. Das ist doch, die Frau hat ja kein Vertrauen mehr. Wo soll sie hingehen? Und sie wusste dann ja auch überhaupt nicht, wenn sie in die Klinik geht und sie trifft auf entsprechend überzeugte Personen, die voll hinter diesem Prozedere stehen, dann ist ihr Erlebnis total beeinträchtigt, dass Familienwerdung im Prinzip ja auch nicht hauptsächlich ein medizinisches Ereignis war, die vielen, vielen Jahrtausende,
Ja, und
sondern
Ihnen wurden doch
einfach.
auch die Kinder weggenommen, oder?
Ja, also nee, und vor allem dieses Geburt, Familienwerdung ist primär ein soziales Ereignis, eine Transitionsphase, und die Frau in dieser Phase von ihren sozialen Bedürfnissen gegen sozialen Kontakten gegen jedes Bedürfnis abzusondern. Das ist ein nicht artgerechtes Verhalten für unsere Spezies, würde ich mal sagen. Und allein das ist eine Katastrophe, weil du kannst das ja nicht nachholen.
Ja, und dann wurden denen die Kinder zum Teil auch weg, also weggenommen, ne, nach der Geburt.
Ja, das macht es einfacher. Organisatorische Indikation, sage ich so sowas immer. Also ich habe selber Frauen zu Hause nachbetreut, denen hat man unter Vorwänden die Kinder direkt nach der Geburt weggenommen. Warum? Damit sie keine Kontaktperson sind. Und dann müssen sie nicht behandelt werden wie infektiöse Kinder. So Kinder, die man dann deshalb direkt auf die Intensivstation gab, ohne dass es eine stichhaltige Indikation dafür gab, was man anhand der Entlassungsbriefe der Kliniken sehen konnte. Also wenn ein fittes Kind auf der Intensivstation landet, weil die Mutter positiv ist, puh. Macht aber die Versorgung einfacher, da man die Frauen nicht mit dem Kind zusammen versorgen musste, mit dem Aufwand des ständigen Ein- und Ausschleusens ins Seuchenzimmer quasi. So, dann war das Kind keine Kontaktperson, hatte keinen Kontakt nach der Geburt. Toll, ne? Und das entsprach dann teilweise der Klinikpolicy. Eine dieser Frauen musste beispielsweise ohne Kind nach Hause. Sie war noch positiv, bekam es dann nach einem negativen Test erst ausgehändigt, musste bis dahin schauen, wer bei ihr zu Hause die Muttermilch abholen kam, zum Fenster raus und zur Klinik bringen, damit das Kind wenigstens Muttermilch bekommen konnte. Und man verbot ihr dann noch zusätzlich, mich zu kontaktieren, ehe sie negativ getestet war. Und leider glaubte sie das auch. Die konnte auch nicht so gut Deutsch. Und so kam ich erst so spät dazu, dass ich nicht in der Klinik wenigstens hätte Druck machen können, um eine derart unwürdige Behandlung zu beenden.
Das ist alles verlorene Wissenschaft, Gerald. Ich meine, wären alle wahren Mediziner, Wissenschaftler aufgestanden, wäre das sowieso alles nicht möglich gewesen. Und ich frage mich, welche Rolle eigentlich die Universitäten so beim Verlust der Wissenschaft spielen.
Tja, hätten alle Wissenschaftler, das ist eine ähnlich illusorische Aussage, wie stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
Ja.
Ja, ne? So.
Aber wenigstens ein paar Mutige aufgestanden, wenn es eine Diskussion gegeben hätte, aber
Ja,
nichts.
Und die Universitäten haben gerade extrem viel damit zu tun, die von der mangelhaften Beschulung in der Corona-Zeit geschädigten Studienanfänger wieder aufzubauen. Ich denke, eine Aufarbeitung einschließlich der Universitäten wird nur möglich sein im Zuge einer gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitung, wo wir uns hier ja wohl einig sind, das ist unbedingt notwendig. Und klar, also da wird sich manche Uni auch eine unangenehme Frage stellen. Zum Beispiel, mancherorts war man auf die Idee gekommen, zum Beispiel geimpfte und ungeimpfte Studis mit unterschiedlich gefärbten Freundschaftsbändern zu markieren. Das ist im Rückblick schon ziemlich peinlich.
Ja, mindestens peinlich. Und so zum Abschluss eine Frage, die ich mir immer stelle. Also wenn diese Zeit, diese Corona-Zeit nicht ordentlich aufgearbeitet wird, wonach es ja nach Willen der Politiker aussehen soll, ja, also blüht uns dann eine Wiederholung des Ganzen? Vielleicht noch schlimmer? Was denkt ihr, Christine?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Ich denke, die Dinge sind immer wiederholbar, denn die Geschichte zeigt das ja einfach. Ne? Auch jetzt schon ist es ja immer wieder so, die Leute möchten es gar nicht mehr hören. Man macht Pauschalaussagen wie, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, damals war es richtig. Oder man möchte nicht darüber reden, weil es ist ja alles vorbei. Dass das Grundsätzliche, dieses psychologische Phänomen überhaupt nicht vorbei ist, sondern jederzeit eine Wiederneuauflage quasi in der nächsten Szene auf demselben Bühnenstück wieder auftreten kann, ist vielen vielleicht gar nicht klar. Immer mehr Leute, habe ich den Eindruck, ist es momentan klar. Wie lange diese Phase dauert, ist natürlich auch, das ist auch immer so gewisse Zeitfenster. Dann vergisst man das vielleicht auch wieder. Und so ein typisches Prinzip, mache möglichst viele zu Mitschuldigen und es werden wenige daran interessiert sein, Dinge aufzuarbeiten. Dieses Prinzip funktioniert historisch betrachtet ziemlich gut und immer wieder, immer redundant. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die es im Nachgang nicht mehr so sehen und die reflektieren, ja, was aus psychologischer Sicht ihr Verhalten triggerte. Und das ist wenig mit inhaltlichen Begründungen, sondern viel mehr mit Gehorsamsmechanismen und einer Unterdrückung von Hinterfragen zu tun hat. Also als dass das Thema an sich ja gar nicht so wichtig ist, sondern letztendlich die Mechanismen, die dahinter stehen, um Gehorsam bei Menschen zu erwirken. Ne? Mhm. Und trotzdem kann der Wissenschaftsgedanke eigentlich nicht in dem Sinne sterben, weil es gab immer Leute, die nicht einverstanden waren und die anders denken. Und ein gewisser Anteil wird, egal bei welchem Thema, auch so sein. Also es wird immer Menschen geben, deren Gedanken an sich nicht aufhalten lassen. Und ein kleiner Teil von denen wird auch immer bereit sein, den Preis zu bezahlen, den es kostet, diese Gedanken öffentlich zu machen, sich dafür einzusetzen, weil sie dieses hohe Gut über ihren persönlichen Vor- oder Nachteil stellen, weil es Menschen gibt, denen Erkenntnis zu gewinnen so hohes Gut ist, jenseits der Frage, schadet oder nützt mir persönlich das? Und die zu ihrer Überzeugung stehen, dass Fragen und Zweifeln einen so wichtigen Teil des Menschseins darstellt, die Grundlage für Fortschritt, dass sie das auch dann tun, wenn sie dafür bekämpft werden. Denn auch das kann man ja in der Geschichte ablesen.
Ein Hauch von Optimismus, Gerald. Wie optimistisch oder pessimistisch bist du?
Tja, schauen wir mal. Ich möchte noch kurz eine Bemerkung von Christine aufnehmen, nämlich zu den zivilisatorischen Errungenschaften. Also was wir alle aus dieser Zeit lernen sollten, auch in Krisenzeiten sollte man ohne Wenn und Aber bei den zivilisatorischen Errungenschaften bleiben. Menschenrechte, Patientenautonomie, Freiheitsrechte, ohne Wenn und Aber. Und Länder, die sich da mehr dran gehalten haben, sind auch deutlich besser durch die Krise gekommen.
Vielen Dank, ihr beide. Vielen Dank, Christine und Gerald, für dieses, ich fand, sehr erhellende Gespräch und auch für den Kampf für echte Wissenschaft. Danke, dass ihr da wart.
Danke ebenfalls. Grüße an die Zuschauer.
Danke dir für die Einladung und auch Grüße an alle.
Genau, ich grüße meine Oma. Das war doch früher immer im Fernsehen. Ja. Vielen Dank. Tja, Leute, was ist Wissenschaft wert, wenn sie politisch missbraucht wird? Nichts. Und wenn übergriffige Politiker den Forschungsstand bestimmen, dann wird es keinen echten Fortschritt mehr geben, auf keinem Gebiet. Gerald hat es vorhin schon mal gesagt. Das sind keine rosigen Aussichten, aber wir haben gesehen, es gibt sie noch, die echten Wissenschaftler. Und auch ihr da draußen könnt dazu beitragen, dass sie wieder Gehör finden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.